Hi, ich grüße dich. Ich bin Caro und möchte zuerst einmal Danke sagen. Danke, dass du mein Buch liest. Und danke, dass du mir das Wertvollste schenkst, das du besitzt, nämlich deine Zeit. Das ist nicht selbstverständlich. Ich freue mich außerdem, dass du Interesse hast und offensichtlich ein bisschen mehr erfahren möchtest zu diesem Deep Talk-Thema. Willkommen zu Deep Talk Nummer 1, Achterbahn Intensivstation. In meinem Buch hast du ja gelesen, dass das Leben auf so einer Intensivstation eine totale Achterbahn ist. Es ist alles unvorhersehbar. Deswegen heißt es ja auch Intensivstation, weil du wirklich intensiv betreut wirst. 1:1 Betreuung oder 1:2 Betreuung auf solchen Herzgefäßchirurgischen Intensivstationen oder auch auf Kinderintensivstationen sind eigentlich in Deutschland, Österreich und der Schweiz normal. Und es hat seinen guten Grund. Es kann unheimlich viel passieren, es wird unheimlich viel reagiert, es wird unheimlich viel kontrolliert und Therapien angepasst, um den Patienten aus dem kritischen Zustand wegzubringen, um dann zu verlegen auf die Normalstation. Und diese Pflegekräfte und Ärzte übergeben dann ihre jeweiligen zuständigen Patienten akribisch und hochgenau nach einem bestimmten vorgegebenen Protokoll. Und so haben es mein Mann und ich auch gemacht oder machen wir es immer, wenn unser Sohn meistens auf der Intensivstation nach Operationen liegt. Wir übergeben also, wie war der Vormittag oder wie war der Tag, wenn dann die andere Person kommt, dass wir so eine Art Schichtwechsel machen, genauso wie auch die Pflegekräfte ihre Schichten wechseln. Und das ist wichtig zum einen, dass natürlich die Kooperation unter den Begleitenden, also den Angehörigen oder unter mir und meinem Mann, immer total, wir haben den gleichen Wissensstand waren, was ist am Morgen passiert oder über den Tag, was er in der Nacht wissen muss, denn da kann wieder was anderes passieren. Und natürlich wird das alles dokumentiert auf diesen Stationen von den Pflegekräften, aber wir haben eben auch eine gewisse Eigenverantwortung da übernommen und wollten alles verstehen und auch in der Lage sein, mit den Pflegekräften und Ärzten Lösungen zu finden und darüber zu diskutieren. Insofern haben wir uns abgewechselt. Und es war außerdem aus einem zweiten Grund nötig, denn wenn man länger als 7, 8, 10, 14 Tage auf so einer Intensivstation liegt, das zehrt unheimlich an den Nerven. Das habe ich ja schon gesagt, der Schlafentzug und die ständige, ich möchte auch aufpassen auf mein Kind, diese Hab-Acht-Stellung, zusätzlich zu der grundlegenden Angst um das Kind oder um den Patienten, das zermürben einen einfach. Also ich denke, jeden von uns, egal wie stark wir sind. Und da ist es eben auch ganz, ganz wichtig, dass du dafür sorgst, dass du eine Art Filter einbaust in der Kommunikation nach außen. Was meine ich damit? Über die letzten Jahre, als unser Sohn wirklich klein war und in solchen Stationen war, habe ich gedacht, dass nur ich das kommunizieren kann, was hier gerade passiert und habe das alles auch noch auf mich geladen, weil ja die Liebenden, die sich draußen Sorgen machen, Familie, Freunde, Bekannte, die wollten ja auch hören, wie es geht. Und diese Kommunikation mit jedem Einzelnen ist viel, viel anstrengender, als wenn man sagt, ja, ich kommuniziere einmal am Tag, einmal die Woche, alle 2 Tage, wie es unserem Kind geht. Das habe ich also jahrelang immer alleine gemacht, über WhatsApp-Chat oder irgendwelche E-Mails ganz früher. Und jetzt in diesen 42 Tagen habe meine Schwester mir dabei geholfen. Und früher in den USA hat die Mutter meines Mannes uns dabei geholfen. Und zwar ist das die Person, der wir wirklich alles sagen können. Mit der teilen wir jeden Up and Down, jedes Angstgefühl, jede kleine Freude, die nach 4 Stunden wieder zerschlagen wurde auf der Intensivstation, weil sich der Zustand wirklich so schnell ändern kann. Diese Person kriegt also ungefiltert alle Informationen, sollte das auch vertragen können, sollte medizinisch das auch verstehen können, um dann in der Lage zu sein, diese Informationen weiter zu kommunizieren, und zwar gefiltert. Das heißt, so gefiltert, dass sie überlegt, meine Schwester, was gebe ich denn jetzt an die Freunde, Verwandte, Arbeitskollegen, Bekannten oder Familien? Hat auch 2 verschiedene WhatsApp-Gruppen gegeben, eine der ganz, ganz, ganz direkten Familie und enge Freunde und eine der etwas weiter gefassten Menschen, die sich um unseren Sohn gesorgt haben. Und dann hat sie meine Ausdrücke, die ich dann ganz, ja, ungeniert und mit all meinen Emotionen und meinem Vokabular an sie herangetragen habe, hat sie übersetzt in eine einfache Sprache, die auch Menschen verstehen, medizinisch eben nicht so viel Erfahrung oder Verständnis haben. Und dann hat sie kommuniziert und informiert. Und die Reaktionen auf diese Kommunikation habe ich dann auch nicht erhalten, was ein anderer Tipp von mir ist. Denn aufgrund der hohen Belastung auf dieser Intensivstation und des ständigen Auf und Abs tut es nicht gut, wenn wir uns als betroffene Eltern oder betroffene Angehörige oder auch selbst als Patient auch noch mit den Gefühlen der anderen Mitleidenden, Mitbeobachter, sich Sorgenden außerhalb der Intensivstation auseinandersetzen müssen. Und das ist ein Riesenvorteil. Das heißt, die ganzen Reaktionen, irgendwelche Kerzen, die gebrannt haben für unseren Sohn oder Glücksausdrücke oder Rückfragen, die kamen, die haben wir gar nicht mitbekommen. Die hat mir meine Schwester dann im Nachgang zur Verfügung gestellt, damit ich sehen konnte, wer wie reagiert hat. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt der Selbstliebe. Also, dass du die Kommunikation aus einer Intensivstation raus, aufgrund dieser Achterbahn über externe Personen laufen lässt. Ja, und dennoch bekommen dann die externen Personen auch dieses Auf und Ab und dieses Hoch und Runter mit. Ich habe dann Kommentare gehört von Freunden, die gesagt haben, mein Gott, eure 42 Tage haben sich angehört wie ein Hollywood-Krimi. Thriller oder ich habe gedacht, dass es jetzt aufwärts geht und dass ihr bald heimkommt und dann passiert wieder noch das Schlimme und das Nächste und der nächste Rückfall. Und eben, die haben natürlich dann auch in der Kommunikation, auch wenn sie gefiltert war, gespürt, dass wir 1 Schritt vor und 3 Schritte zurückgegangen sind, ganz, ganz häufig. Und das war für viele unglaublich anstrengend, auch dem zu folgen, ja, haben sie mir dann im Nachgang gesagt, weil sie natürlich auch hilflos und machtlos sind außerhalb und uns unterstützen und gern haben und aber letztlich auch keine Kontrolle haben, genau wie wir, und uns nicht helfen können. Ich möchte dir noch eine Geschichte erzählen. Da gab es ein Gespräch, so etwa 3 Monate, vielleicht auch 2 Monate nach Entlassung mit einem ehemaligen Arbeitskollegen, dem Hajo. Und da haben wir am Telefon gesprochen und er hat einen Satz gesagt, der mich echt überrascht hat. Und zwar hat er gesagt, ich dachte, die Ärzte haben euch nicht gesagt, wie schlimm es um L steht, weil ihr ja so extrem optimistisch wart, trotz dem vielen Auf und Ab. Und das ist der Punkt. Jeder außerhalb hat versucht, über sein Netzwerk Kontakte herauszufinden, wie gravierend denn nun diese Aortendissektion bei L war. Und jeder Arzt bestätigt dann, dass es hoch lebensgefährlich ist. Und das medizinische Wissen, das Hajo gerade von seinem Freund bekommen hat, hat ihn eben so verwundert, wie man da überhaupt noch irgendwie optimistisch bleiben kann bei diesem Auf und Ab. Aber ich denke ganz fest, dass auch bei so einer Achterbahnfahrt in einer Intensivstation es möglich ist, an dem Optimismus und an der Vorstellung auf einen positiven Ausgang festzuhalten. Soweit zu Deep Talk Nummer 1, deine Caro.